Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Mittwoch, am 22. März 2023, sprechen wir über die CBDC in Nigeria, sprechen über die Bitcoin-Bankenkrise und was ARK's Cathy Wood dazu sagt. Dann sprechen wir über Celsius in den USA und wieso die Leute schon bald 72% der Beträge erhalten könnten. Und dann noch ganz kurz über Bitcoin-NFTs und den Magic Eden NFT-Marktplatz. Bringen wir in diese erste News-Story, und zwar geht es um die CBDC in Nigeria. Die war anfangs überhaupt nicht beliebt, weil die Nigerianer grundsätzlich eher Cash im Alltag nutzen wollten. Jetzt hat die Inflation und die Zentralbank grundsätzlich die Gesellschaft dazu forciert, mehr oder weniger eher auf die CBDC zu setzen, weil die Zentralbank gewisse alte Banknoten aus dem Verkehr gezogen hat. So möchte man natürlich die CBDC um einiges attraktiver machen, die Nutzung im Alltag vereinfachen soll. Es scheint entsprechend Früchte zu tragen, denn momentan sind die E-Naira, also die CBDC-Transaktionen, um 63% auf etwa 47,7 Millionen US-Dollar gestiegen. Das ist eine extreme Steigerung, weil, wie gesagt, in Nigeria die Leute grundsätzlich eher physisches Cash haben wollten, und gleichzeitig ist natürlich auch Krypto sehr beliebt als mögliche Alternative. Ob jetzt die nigerianische Zentralbank mit diesem Mittel die Leute wirklich zu adoptieren zwingen kann, ist aber noch unklar, denn momentan gibt es auch andere Möglichkeiten, auf Kryptos zu setzen, durch eine Partnerschaft zwischen MetaMask und MoonPay zum Beispiel. Das heißt, die Leute in Nigeria haben so die Möglichkeit, innerhalb von MetaMask mit einer Banküberweisung direkt Kryptos zu kaufen, ohne eine Kreditkarte oder Debitkarte zu nutzen. Wir gehen davon aus, dass auch die Kredit- und Debitkartennutzung für Kryptokäufe im Moment eingeschränkt ist, um weiterhin die CBDC-Adoption zu pushen. Man muss das Ganze aber ein bisschen in Relation setzen, denn momentan sind in Nigeria etwa 13 Millionen Wallets registriert und die Bevölkerungszahl von Nigeria beträgt etwa 213 Millionen. Das heißt, es fehlen doch noch einige Wallets, die im Alltag auf die CBDC setzen sollten. Das Beispiel Nigeria ist insofern ein sehr spannendes Beispiel, weil es so ein bisschen die Möglichkeiten einer Zentralbank im lokalen Markt zeigt und vor allem auch zeigt, wie man eventuell die CBDC forcieren könnte. Ob uns etwas Ähnliches in der Eurozone passieren wird, ist natürlich noch nicht klar. Wir gehen aber alle davon aus, dass dieses oder nächstes Jahr der digitale Euro angekündigt wurde. Die EZB hat aber immer wieder versichert, dass grundsätzlich physisches Cash immer noch bleiben wird und dass das nach wie vor auch gefördert wird. Es kam aber auch in der Vergangenheit in diesen Zusammenhängen oft zu Wechseln. Das heißt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Zentralbank aufgrund der aktuellen Situation, sei es der Inflation oder der Bankenkrise, entsprechend Cash langsam aber sicher aus dem Verkehr ziehen wird und somit eine CBDC pushen wird. Sollte die Adoption dann schleppend vorangehen, kann man die ganze Adoption um einiges nochmal stärken, indem man eben genau diese Werkzeuge anwendet, wie wir sie in Nigeria sehen. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, Kryptos sind in Nigeria nach wie vor sehr beliebt. Das heißt, es kommt teilweise auch zu einer gewissen Arbitrage von Bitcoin im Vergleich zu anderen Märkten, weil die Nigerianer momentan eine Alternative für die CBDC suchen und durch die Einschränkung des physischen Cash nun eventuell eben anstatt der CBDC auf Kryptos setzen werden. Dann springen wir in die USA und sprechen über ARK, den Investmentfonds von Cathy Wood, der grundsätzlich sehr pro Bitcoin ist. Cathy Wood hat vor einigen Monaten bereits ein Statement von sich gegeben, bei welchem sie gesagt hat, Bitcoin könnte 1,5 bis 2 Millionen US-Dollar Gegenwert haben, unter der Annahme, dass bis 2030 gewisse Institutionen Bitcoin adoptieren werden. Diese Annahme hat sie jetzt nochmal bestärkt. Sie ist auch sehr überrascht von der bullischen Bewegung, die Bitcoin in den letzten Wochen hingelegt hat, zeigt aber auch ganz klar, dass grundsätzlich Bitcoin als Alternative für das traditionelle Bankensystem funktionieren kann und dass das Wachstum daherkommen könnte. Die institutionellen, das ist so ein Begriff geworden in der Kryptoindustrie, welchen wir seit 2017 hören. Es geht immer, die institutionellen kommen bald, und mit dem sollte natürlich nicht nur die Adoption, sondern auch die Preisbewegung extrem ins Positive schwanken. Aber die institutionellen sind entweder schon hier oder warten an der Seitenlinie, weil die regulatorischen Umstände noch nicht gegeben sind. Wir haben das auch aufgrund der Bankenkrise in den USA ein bisschen erlebt. Nach und nach werden Banken, Infrastrukturdienstleister ausgeschaltet und das macht natürlich die Adoption auf der institutionellen Seite extrem schwierig. Sollte man aber weiterhin die positive Entwicklung von Bitcoin sehen, ohne dass dabei regulatorisch eine Krise kommen könnte, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Leute, die momentan noch an der Seitenlinie sind und sich überlegen, Bitcoin ins Portfolio aufzunehmen, nun größer in das Produkt einsteigen werden. Cathie Wood von ARK sagt auch ganz klar, dass sie davon ausgeht, dass per 2030 die größten Fonds und institutionellen Investoren etwa 2-5% ihres Portfolios in Krypto, aber spezifisch in Bitcoin halten werden. Sie deckt ihre Investmentthese aufgrund dieser 1,5 Millionen US-Dollar Bewertung daher, dass sie eben davon ausgeht, dass die Institutionellen großflächig in den Markt einsteigen werden. Ob die Institutionellen kommen, ob dieser Begriff eine Art Meme bleiben wird oder ob sie schon hier sind, das ist natürlich für den Otto-Normal-Investor grundsätzlich irrelevant, aber auch vor allem nicht ersichtlich, weil der Retail-Investor schaut sich grundsätzlich nur den Bitcoin-Preis an und schaut, ob der Bitcoin-Preis nach oben oder nach unten gegangen ist. Sollte da ein entsprechender Hype-Zyklus kommen, dann kauft der Retail-Investor grundsätzlich auch ein. Das sind übrigens auch so ein bisschen die Phasen, die wir in unserem neuen Trading-Kurs im Detail ein bisschen durchleuchtet haben. Dafür werde ich in den kommenden Tagen bald noch eine Ankündigung bringen. Dann bleiben wir gleich in den USA, springen aber zum Gerichtsfall von Celsius bzw. dem Insolvenzfall. Celsius war ja ein CeFi-Anbieter, der letztes Jahr aufgrund der Terra Luna-Krise Insolvenz anmelden musste. Vor der Insolvenz hingegen haben sie jegliche Auszahlungen gestoppt, das heißt mehrere Leute konnten ihr Geld nicht aus Celsius rausziehen. Glücklicherweise konnten wir einigen Leuten in der Blue Alpine Community helfen, noch rechtzeitig das Geld aus Celsius rauszubekommen. Alle anderen müssen momentan warten. Das Gericht hat jetzt einer Situation zugestimmt, bei welchem etwa ein Kunde 72,5% seiner Kryptos aus dem Celsius-Pool rausnehmen darf, unter der Bedingung, dass er jegliche Anklagepunkte gegen Celsius fallen lassen müsste. Das ist etwas Typisches, das im amerikanischen Rechtssystem so ausgeführt wird, dass man quasi diese Möglichkeiten zur Verfügung stellt, vor allem auch in Kombination mit der Massenklage, weil Celsius momentan auch unter dieser Massenklage leidet. 72,5% der Kryptowerte ist immer noch ein sehr hoher Wert, wobei in Relation gesetzt das Problem natürlich nach wie vor ist, dass die Kryptopreise teilweise bis zu 80-90% unter dem Preis sind, als wo die Krise effektiv angefangen hat. Ob jetzt Celsius mit dieser Auszahlung die Geschädigten befriedigen wird, ist noch unklar. Denn wie gesagt, das betrifft nur die US-amerikanischen Kunden und nur 72,5% der Beträge, die sie eingezahlt haben. Das heißt, es kann durchaus nochmal eine Situation kommen, bei welchem eben die restlichen etwa 30% eingefordert werden, wobei dieser Schritt natürlich nicht durch die Massenklage erfolgen kann. Es gibt noch weitere CeFi-Anbieter, die größten sitzen sicher in den USA und Celsius ist sicher einer der bekanntesten. Und nach wie vor sitzen viele Leute auf der Seitenlinie, weil sie keinen Zugang zu ihren Kryptos haben. Und zum Schluss sprechen wir noch über den NFT-Markt und sprechen über Magic Eden, den NFT-Marktplatz, der nun auch einen Marktplatz für Bitcoin Ordinals lanciert hat. Und zwar hat man gemerkt, dass der Handel um Bitcoin-NFTs nach wie vor sehr solide sei und deshalb auch eine Integration von Bitcoin-NFTs geplant habe. Wenn wir das Ganze jetzt aus der Landschaftsperspektive anschauen, müssen wir das Ganze natürlich auch wieder mit den anderen NFT-Marktplätzen vergleichen. Momentan hat zum Beispiel OpenSea, der größte NFT-Marktplatz, keine Integration. Auch Blur, der momentan sehr beliebte Marktplatz von den Händlern, hat momentan keine Integration mit Bitcoin-NFTs. Beide Plattformen basieren mehrheitlich auf Ethereum, wobei OpenSea zum Beispiel auch Solana und andere Plattformen integriert hat. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Magic Eden sich versucht, eine entsprechend stärkere Position rauszuholen, so weil sie eben aufgrund der Royalties-Situation nicht nur von LuxRare Konkurrenz bekommen haben, sondern auch von Blur und jetzt auch von OpenSea, die ja vor einigen Wochen ihre Gebühren entsprechend gesenkt hat, zumindest temporär. Das heißt, Magic Eden muss sich wie neu positionieren. Sie haben ja ursprünglich als reiner Solana-NFT-Marktplatz angefangen, aber relativ schnell gemerkt, dass sich das Fokussieren auf eine Plattform finanziell auf jeden Fall nicht lohnt. Das könnte eventuell Magic Eden einen entsprechenden Vorteil bringen, denn nach wie vor vor, sind die Bitcoin-NFT-Marktplätze sehr, sehr schwierig zu nutzen und von daher könnte das ein entsprechender Vorteil sein. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.